Radio 1.
Jetzt geht es nämlich um Theater und da geht es um ein Stück, das zu den faszinierendsten überhaupt gehört, weil es um etwas geht, mit dem wir uns alle sehr, sehr gut auskennen. Es geht ums Warten. Hier sind es Wladimir und Estragon, die auf Godot warten und das tun sie jetzt bereits seit über 70 Jahren. Da kam das Stück des Iren Samuel Beckett zum ersten Mal auf die Theaterbühne und seit 2 Wochen ist es auch wieder auf der Bühne des Ensembles, des Berliner Ensembles zu sehen, inszeniert von Luc Percival und mit Matthias Brandt als Estragon und Paul Herwig als Wladimir. Und letzterer ist jetzt hier bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Paul Herwig. Hallo.
Hallo, hallo.
Schön, dass du da bist. Oder wieder da bist, weil wir hatten ja schon mal das Vergnügen, kurz vor Weihnachten haben wir hier so ein kleines Wohnzimmer verabredet, beziehungsweise veranstaltet. Und da warst du mit Matthias Brandt hier und da haben wir schon... Vermisst du ihn?
Ja,
du guckst so auf den leeren Platz
absolut,
neben.
Ja.
Genau. Da haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, was da kommt. Und das ist eben Warten auf Godot. Vor 2 Wochen ungefähr war Premiere am 11. April. Und läuft jetzt schon eine Weile. Das ist, man muss es vielleicht noch mal ein bisschen erklären, also ohne zu viel, weil man kann auch gar nicht so viel erklären. Das ist ein Stück, in dem scheinbar nichts passiert und dennoch passiert ganz viel, weil es geht so um die existenziellen Fragen eigentlich, die uns alle beschäftigen. Was machen wir hier? Worauf warten wir eigentlich noch? Oder auf wen warten wir? Auf was warten wir? Vielleicht erstmal so, wann bist du zum ersten Mal mit diesem Godot, mit Warten auf Godot in Berührung gekommen?
Also eigentlich bin ich tatsächlich erst damit in Berührung gekommen, als mir mein Intendant gesagt hat, dass ich das spielen werde.
Ach so, okay.
Und als ich das von dem Regisseur Luc Percival sozusagen erfahren habe, dass wir das machen. Und ich habe es davor in der Tat nie gelesen. Ich habe zwar auch schon mal Beckett gespielt am Schauspielhaus Hamburg.
Ja.
Aber, also Glückliche Tage haben wir da gemacht mit Katie Mitchell. Aber ansonsten war das meine erste Godot-Erfahrung und bin absolut fasziniert von diesem Text und genau wie du gesagt hast, von diesen existenziellen Fragen, die da auf eine Art aufgeworfen werden, die auf der einen Seite so nah sind, weil es manchmal fast klingt beim Lesen und auch Spielen wie ein Loriot-Sketch,
ja.
Liebe und andere Katastrophen oder sowas, und dann wieder in philosophische Gefilde abtaucht, die einem wirklich die Schuhe ausziehen.
Ja, absolut. Also das ist so ein, das macht wahrscheinlich auch diesen Text so zeitlos, weil er genau sich ja, weil es immer darum, also die Banalität des Alltäglichen, damit haben wir es zu tun, aber eben genau immer konfrontiert mit diesen ganz existenziellen Fragen. Das sind 2 Figuren, Wladimir und Estragon. Estragon spielt Matthias Brandt, du bist Wladimir, ihr nennt euch Dodo und
Didi und Gogo.
Didi und Gogo, genau. Genau. Was ist denn vielleicht erstmal dein Wladimir? Was ist denn das für ein Typ?
Also, oh, das ist eine gute Frage. Da sind wir auch schon dabei, was so anders ist, dieses Stück zu proben als andere Stücke, wo man ja oft ein realistisches oder annähernd realistisches Setting hat mit Figuren, die eine Biografie haben, mit einer Raumzeitkontinuität, wo man irgendwie weiß, wo man sich befindet. Und in dem Stück ist es tatsächlich so, dass man eigentlich es mit Figuren zu tun haben, die ja selber nicht ganz klar darüber sind, wo sie sich befinden und wer sie denn nun tatsächlich sind.
Aber sie haben ja so Charaktere, ne?
Ja,
also es sind ja die, obwohl die von Beckett, glaube ich, nie festgeschrieben wurden. Er hat seine Dialoge geschrieben. Aber wie die so ticken, bei euch ticken die ja auch, ne?
Ja, das stimmt. Es liegt daran, dass... also es gibt natürlich bestimmte Dinge, die kann man aus dem Text schon herauslesen. Mhm. Also man weiß, dass Gogo, also Estragon, Probleme mit seinen Füßen hat.
Mhm.
Man weiß, dass Didi, also Wladimir, also die Figur, die ich spiele, dass der Probleme hat mit dem Pinkeln, mit seiner Blase. Das steht einfach im Stück drin. Er hat Schmerzen. Niere vielleicht Nierensteine, das weiß man nicht so ganz genau, aber etwas in dieser Richtung. Dann weiß man, das kann man rauslesen, dass der eine immer ungeduldig ist und immer noch eine positive Hoffnung hat und wirklich glaubt, da kommt was. Wir sind verabredet, dieser Mensch, auf den sie warten, der kommt.
Ja.
Wenn nicht heute, dann morgen, aber er kommt. Und der andere glaubt nicht dran.
Ja, genau.
Der sagt, das bildest du dir doch alles ein.
Genau. Ja. Der andere ist, wie gesagt, Matthias Brandt. Also den erleben wir, glaube ich, also ja, miesepetrig, pessimistisch und also schlecht drauf wegen der Füße und wegen überhaupt allem und also immer das Schlimmste erwartend. Ja. Und deine Figur ist eher so der, wie du gerade beschrieben hast, immer so hyperaktiv und ne, so, ja, genau. Also das, wenn du sagst, es ist schon festgelegt im Text oder man weiß schon, wie die beiden ticken, also was das für Figuren sind. Und
Ich würde vielleicht sagen, man weiß nicht genau, wie die ticken. Das war bei uns auch wirklich ein Herausfinden über die 2 Monate, die wir das geprobt haben. Die Hinweise, die ich jetzt auch gerade beschrieben habe, sind ja für das, was man normalerweise in Stücken kriegt, wirklich super spärlich.
Ja, eben.
Aber genau. Aber natürlich ausgehend von diesen Sachen und ausgehend von der Probenzeit, die wir hatten, haben wir natürlich, genau wie du sagst, einen viel größeren Kosmos, eine viel größere Eigenschaften, die Figuren weiterentwickelt und ausprobiert.
Ja, und das Setting, also es gibt, glaube ich, von Beckett, den Nachfahren, gibt es ein ganz, ganz strenges, ganz strenge Vorgaben, wie das Bühnenbild auszusehen hat. Also es muss immer ein Baum da sein, ne? Der spielt ja da auch eine Rolle.
Richtig.
Und aber darüber hinaus, also daran haltet ihr euch auch, aber darüber hinaus macht ihr natürlich was anderes. Ihr setzt diese ganze Szenerie in einen Theaterkosmos, oder?
Ja, das stimmt. Es ist so, dass dieses Bühnenbild, was wir haben, was ja aus Scheinwerfern besteht, die wie von der Bühnendecke herabgefallen zu sein scheinen, man weiß nicht genau, befindet man sich in einem halb aufgebauten Theaterraum oder ist das schon ein Schrottplatz eines Theaters geworden, das hat natürlich erstmal wirklich gar nichts zu tun mit dem Setting, wie es Beckett beschrieben hat. Aber man kann, so hoffe ich, da viel reinsehen. Auf der einen Seite ist diese Doppelung, wir befinden uns in einem Theater, wissen es aber nicht, dass wir auf einer Bühne stehen. Und auf der anderen Seite hat einer mal gesagt, es sieht aus eigentlich wie heruntergefallene Sterne. Was ich super schön fand, also auch da wie in dem Stück, ist ja das Faszinierende, dass sich jeglicher eindeutigen, konkreten Interpretation zu entziehen scheint der Text, auch das Bühnenbild vielleicht, dass es vielleicht einfach Raum gibt für Fantasie dazu.
Was man, glaube ich, schon verraten kann, es kommt eine Figur, die eigentlich nicht im Stück vorkommt. Die gibt es bei euch nämlich, diejenige, die immer den Text sagt, die Souffleuse.
Das
darf man. Und das ist, da kriegt es ja eine andere Ebene, weil wenn es gibt, glaube ich, einen Moment, wo du, also wo deine Figur Wladimir ihr das Textbuch aus der Hand nimmt, also sie spricht den Text und er in dieses Textbuch guckt und sagt und ihr das wiedergibt und sagt, nee. Mhm. Wo man ja auch wieder so einen Interpretationsspielraum, ich will nicht alles spoilern, aber wo man sagt, okay, was ist denn das jetzt? Sind das 2 Schauspieler oder sind das 2 Figuren, die jetzt plötzlich deine Figur, die erfährt, wie es weitergeht mit ihrem Leben oder sowas?
Ja, also stimmt. Wir haben eigentlich sozusagen, Luc Perceval hat sozusagen sich sehr interessiert für diese noch weitere Ebene. Mhm. Wir haben ja also 2 Figuren, die in der totalen Orientierungslosigkeit in diese Welt geworfen werden, nicht wirklich wissen, wo sie sich befinden. Und gedoppelt wird das bei uns dadurch, dass wir irgendwie auf einer Theaterbühne sind, aber die Zuschauer eigentlich nicht sehen können, nicht wirklich wissen, wo wir sind und völlig überrascht sind, dass plötzlich jemand da ist wie eine Soufflöse, die sowas wie Text reingibt oder ein Buch in der Hand hat. Es gibt ja diese Theateralbträume. Ich weiß nicht, ob es auch Radioalbträume gibt.
Ja, absolut.
Gibt. Also ich kann, das wissen viele Leute vielleicht gar nicht. Vielleicht gibt es diese Albträume aber auch in allen Berufssparten. Ich habe mich mit Matthias natürlich auch darüber unterhalten, der hat die auch. Meiner ist der, das träume ich ganz oft, ich irre durch irgendein Theater, ich weiß, wir nehmen eine Vorstellung wieder auf, die ich vor Jahren mal gespielt habe, bin mir aber auch nicht ganz klar darüber, welche Vorstellung das ist. Ich suche mein Kostüm, ich finde keine Garderobe, ich finde irgendwelche Sachen, die mein Kostüm sein könnten, es aber nicht sind. Ich finde kein Textbuch, hatte aber keine Zeit, in den Text zu gucken und habe es Jahrzehnte nicht gespielt und weiß, ich muss in 3 Minuten auf die Bühne und weiß einfach nichts. Also auch da der totale Kontrollverlust, enthoben allem, was man sich versucht an Kontrolle über Bedeutungsschemata irgendwie zu erarbeiten und man wird rausgeschubst auf eine Bühne und steht im luftleeren Raum und weiß gar nicht, was hier Phase ist. Und ich glaube, dass ausgehend von sowas, das, glaube ich, Luc auch interessant fand, auch diese Ebene mit reinzubringen, die ja gleichzeitig das dann auch in so eine Realität transportiert in dem Moment, hoffentlich.
Ja, das ist toll. Also dieses Stück lässt ja so viele Möglichkeiten auch zu, also dass wir, die wir euch zugucken beim Warten und beim Gedanken machen darüber, auf wen und was ihr da eigentlich wartet und uns unsere eigenen Gedanken auch dazu zu machen. Nun gibt es ja auch immer wieder, also es gibt irgendwie Philosophen und es gibt Theaterwissenschaftler und Psychologen und was weiß ich, die haben sich immer mit dieser Frage beschäftigt, wer ist denn nun eigentlich dieser Godot? Und finden natürlich, da gibt's, ist das Gott, ne? Oder was ist es eigentlich? Wer ist das eigentlich? Und es gibt keine Antwort darauf und ich glaube, Beckett selber hat gesagt, wenn er wüsste, worauf die beiden warten, dann hätte er dieses Stück gar nicht geschrieben.
Ja, ich glaube, er hat sogar mal gesagt, auf die Frage eines Reporters, ist es denn Gott, hat er, glaube ich, auch mal gesagt, wenn es Gott wäre, hätte ich das Stück Warten auf Gott genannt.
Genau. Also das ist ja genau das. Also wir sind hier, es geht ja genau darum, ne, dass man irgendwie sagt, was machen wir hier eigentlich? Ne? Ja. Worauf warten wir denn andauernd? Ja. Ne?
Und das ist eigentlich das absolut Faszinierende. Ich habe mich natürlich, haben wir uns auch gefragt, wer ist es denn nun?
Habt ihr, das wollte ich mich gerade fragen, denkt ihr darüber nach?
Ja,
habt
man
ihr
denkt, während der, darüber, irgendwie schon, man denkt immer mal wieder so drüber nach, aber gibt den Gedanken auch ganz schnell auf, weil man weiß, es geht nicht darum. Am ehesten, wenn ich es für mich, und das ist ja immer eine ganz persönliche Perspektive, beantworten müsste, würde ich sagen, sie warten darauf, dass etwas oder einer oder eine diesen Zustand des Wartens auf eine irgendeine Art und Weise beendet oder erlöst.
Ja.
Und Gott ist ja auch schon wieder irgendwie eine Perspektive und eine Zuschreibung und ein Wort für etwas. Und Beckett wehrt sich ja eigentlich oder beschäftigt sich ja ganz stark mit der Kodierung von Worten. Warum heißen Dinge so? Was ist denn eigentlich hinter den Worten? Was ist denn dieser riesige Kosmos ohne die ganzen Bedeutungszuschreibungen, die wir so haben? Das ist das Faszinierende daran, finde ich.
Das ist das Faszinierende an dem Stück und das ist ein Grund, euch beiden beim Tollsein zuzugucken. Hm. Also Warten auf Godot am Berliner Ensemble. Man muss ein bisschen warten, bis die nächsten Vorstellungen kommen. Am 26. und 27. Mai, glaube ich, sind die, da gibt es noch Restkarten, also man muss sich beeilen. Warten Sie also nicht, um sich um Karten zu kümmern. Und bei uns ist Paul Herwig. Er ist gerade unter anderem, er macht ja viel am Berliner Ensemble, aber unter anderem zu sehen in Warten auf Godot mit Matthias Brandt am Berliner Ensemble am 11. September. Warum sage ich 11. September? 11. April war Premiere. Aber jetzt lass uns noch ein bisschen mehr über dich und dein Leben und deine Arbeit sprechen. Paul, du bist in Berlin geboren. Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Das stimmt.
Für Menschen, die hier leben inzwischen. Du bist in Berlin geboren. Wann hast du eigentlich gewusst, dass Schauspieler dein das ist, was du werden willst und sein willst?
Oh, ich habe es, glaube ich, so gewusst mit 14 oder 15 Jahren.
Ja.
Ich habe eigentlich viel Musik gemacht in der Zeit.
Eben.
Bands gespielt und Schlagzeug gespielt. Und da ist etwas passiert, was mich dann letztlich dazu gebracht hat. In den Übungsraum, in dem Jugendfreizeitheim, wo wir geprobt haben, kam ein Requisiteur von einem Film und hat gefragt, wem gehört denn hier das Schlagzeug? Könnte ich mir das vielleicht ausleihen? Und habe ich gesagt, ja, hier, das ist meins. Und hatte mich dann mit ihm verabredet, habe irgendwie auch 50 D-Mark oder sowas dafür bekommen und sollte das an dem Drehtag, für den er das geholt hat, da ans Set bringen mit ihm und aufbauen. Und als ich das dann da aufbaute, fragte ich ihn dann, ja, wer spielt das denn? Und da sagte er, so ein Junge, der hier in der Serie spielt, die wir hier gerade drehen. Habe ich gesagt, wie kommt der denn dazu, in so einer Serie zu spielen? Und dann meinte er, naja, da gibt's so eine Agentin für Kinder und Jugendliche, soll ich dir die mal vorstellen?
Ja.
Und das war Annelie Rohrbeck, eine der wenigen Agentinnen für Kinder und Jugendliche in den 80er Jahren. Und das wurde dann meine erste Agentin.
Und deine allererste Rolle war in einer Serie, oder?
Ja, das stimmt.
Wollen wir die beim Namen nennen?
Ja, das könnten wir.
Schwarzwaldklinik war es.
Ja.
Das ist so niedlich, weil ich meine, wenn man diese Serie, die wird ja ständig wiederholt oder so jetzt gerade auch, ne, irgendwie, man sagt, okay, das ist ja wirklich ein ganz anderes Jahrhundert.
Es
ist
allerdings
ja buchstäblich.
Es ist Wahnsinn, es ist unglaublich. Ja, und da war es auch dann über die Dreherei, was ich als Kind gemacht habe, dass ich dann mal mit Lola Mütl und Heli Finkenzeller, wirklich zwei große alte Damen des Theaters und Films, zusammengedreht habe und die gefragt habe, wie wird man denn so richtig Schauspieler? Und die haben dann zu mir gesagt, Paul, wenn du wirklich ernsthaft diesen Beruf ergreifen willst, dann musst du auf eine staatliche Schauspielschule gehen. Da lernst du Reiten und Fechten und Benimm und höfische Tänze. Und da habe ich gedacht, ja, fantastisch, das mache ich.
Vor allem für Benimm, oder Paul?
Ja, genau.
Genau, das hast du dann gemacht, ich glaube in Hannover, ne? Oder?
Ja,
genau.
Dann war ich in Hannover, da gab es gar nichts von dem, das ist ja klar. Da wurde nicht geritten, da wurde auch nicht mal gefochten. Da haben wir Stockholm Wettkampf gemacht, Lee Strasberg und Improvisation und Akrobatik und lauter tolle Sachen. Und ich dachte immer nur, Wahnsinn, dass ich das machen darf. Also ich habe es von Anfang an geliebt.
Ja, aber man denkt, so ein Zufall, also diese Sache mit dem Schlagzeug, ne? Ja. Also hätte es irgendwie einen Plan B gegeben, also Musiker, ne? Also das machst du ja auch nach wie vor Musik, ne?
Ja.
Wäre das der andere Weg gewesen, zu sagen, okay, ich werde Musiker, ich werde, oder gab es noch irgendwie etwas, wo man sagt, okay, das hätte ich auch machen können in meinem
Leben? Vielleicht gab es so ganz leicht im Hinterkopf die Idee, auch weiter Musik zu machen. Allerdings habe ich schon dann, als ich so 17, 18 war, gemerkt, um wirklich professionell Musiker zu sein, die Musiker, die um mich herum waren, die waren alle technisch wahnsinnig versiert und gut. Und unsere Vorbilder waren mehr so Punkbands.
Ja.
Und ich habe mich eigentlich allem, was so Technik in der Musik war, eher ablehnend gegenüber gesehen und war der Meinung, es kommt einfach nur auf das pure Gefühl an. Und da bin ich dann im Schauspiel irgendwie viel besser gelandet.
Ah, okay. Du hast ich glaube, von 2008 bis 2013 in London auch gearbeitet, ne? Das warst du gelebt und gearbeitet?
Eher gelebt als gearbeitet.
Aha,
das war zu einer
okay.
Zeit, wo ich sehr lange davor in München fest im Ensemble war und das Gefühl hatte, mir fällt so ein bisschen die Decke auf den Kopf und ich wollte einfach mal wissen, würde sich denn ein gänzlich anderes Leben anfühlen? Was kann man denn noch machen? Und hatte das Glück, dass meine Frau, damals noch nicht meine Frau, dass es ihr genauso ging und wir sind dann beide zusammen einfach nach London mit dem Koffer und wollten da einfach mal nur für ein Jahr bleiben. Aber als sie dann da gleich einen Job gefunden hat, sie war zu der Zeit damals Grafikerin, da war klar, wir bleiben. Und ich habe da auch gearbeitet ein bisschen, gedreht in englischen Produktionen. Theater hat da leider gar nicht geklappt. Aber ich habe einfach weiter in Deutschland gearbeitet und das hat auch wunderbar funktioniert. Also habe 2 bis 3 Produktionen pro Jahr in Deutschland gemacht, Hörspiele auch gedreht in Deutschland. Und ansonsten war London 5 Jahre für mich wie so eine Insel, ein ganz anderes Leben kennenzulernen. Das war auch eine wunderschöne Sache.
Mhm. Wenn man nochmal so den Bogen zum Warten schließt, also Schauspieler, also gerade im Theater weniger, aber im Set, ne, wenn man dreht, ist ja auch sehr viel Warten, ne? Also wenn du jetzt so überlegst, worauf oder wie viel Zeit du mit dem Warten so verbracht, das sind ja 2 Fragen. Worauf hast du eigentlich gewartet, Paul? Gab es irgendetwas? Bist du eigentlich jemand, der, also so wie du das beschreibst, machst du den Eindruck, dass du jetzt gar nicht so ein getriebener Mensch bist, sondern eher, also dass die Dinge so passieren? Ich meine, klar, vielleicht, also du machst auf mich nicht den Eindruck, dass du so durch die Welt gehst, sondern eher so, dass sie die Dinge auch mit einer gewissen Entspanntheit kommen lässt, oder? Ist das so? Also wir kennen uns kaum, ja?
Ja, ist jetzt das unterstellend, klingt toll. Vielleicht? Ich weiß nicht, ja, schöne Unterstellung. Ich weiß es nicht, eigentlich weiß ich es nicht genau. Ich glaube, es ist wahrscheinlich, beide Anteile sind drin, je nach Lebenssituation, mal das eine mehr, das andere weniger, aber grundsätzlich doch. Ich glaube, du hast recht.
Ja?
Es ist mehr so, auch durch die Dinge, die mir so passiert sind, dass ich eher denke, ich muss die Dinge so nehmen, wie sie kommen und akzeptieren. Ich versuche natürlich, die Dinge, die mich interessieren, zu verfolgen.
Mhm.
Und die versuche ich natürlich auch aktiv in die Tat umzusetzen.
Was ist das jetzt zum Beispiel im Augenblick? Was interessiert dich?
Oh, mich interessieren natürlich, oh Gott, also, mich interessiert sehr meine Familie, muss ich sagen, meine Kinder. Interessiert mich total. Mich interessiert dieses gemeinsame Leben. Ich selber bin ohne Vater aufgewachsen und mir war immer klar, dass ich mich wahnsinnig freue, darauf Vater zu sein und es zu erfahren. Wie ist es denn überhaupt? So, ist dann natürlich von der anderen Seite herum. Aber das ist eine Sache, die mich fasziniert und super interessiert und ist mir irre wichtig, dass ich dafür auch genügend Zeit habe, das zu leben. Habe ich auch spät angefangen. Ich war 40, als meine erste Tochter kam. Und das andere ist natürlich, ich liebe meinen Beruf richtig doll, nach wie vor. Und nicht, dass ich nicht auch Sachen erlebt habe, die auch irgendwie zum Kotzen sind oder unter denen man leidet. Aber ich glaube zutiefst an die positive Möglichkeit, die wir haben, in diesem Kulturbereich wirklich miteinander Utopien zu schaffen, miteinander an Dingen zu arbeiten, die uns alle weiterbringen können. Und das an einem Ort wie Theater, wo wir uns alle begegnen noch. Was ein großer Raum ist, wo alle miteinander ein Kunstwerk gestalten, mit das Publikum ja mit. Insofern, das ist etwas, woran ich glaube und woran ich auch aktiv arbeite, auch bei uns im Theater, ist mir sehr wichtig, dass wir alle miteinander im Gespräch sind. Ich bin da auch Ensemblesprecher mit meinem Kollegen Maximilian Diele, weil wir einfach diesen Ort auch positiv mitgestalten wollen und es einfach ein Geschenk ist, diese Möglichkeiten zu haben. Damit sind wir schon wieder fast bei den Kulturkürzungen, weil ja die Politik im Moment sozusagen die Schneise, die wir in der Kultur haben, immer enger werden lässt. Ja. Es irgendwie zulässt, dass dieser gemeinsame Raum für alle Berliner und Berlinerinnen, dass der immer enger wird.
Ja, allerdings. Aber es ist toll, was du sagst. Und das lassen wir jetzt mal so als Schlusswort stehen. Es gibt etwas, worüber du nicht sprechen kannst, was passieren wird am Berliner Ensemble. Das können wir auch jetzt gar nicht weiter diskutieren, weil du sowieso nichts sagen wirst.
Das stimmt. Ich kann nicht so wirklich was sagen.
Darüber. Aber es ist offenbar so, wenn ich das Leuchten in deinen Augen sehe, ist es was Tolles.
Oh ja, ich weiß schon von einem Autor, den ich unglaublich liebe, dem ich begegnen werde, wieder begegnen werde, in Kombination mit Regie und Kolleginnen und Kollegen, auf die ich mich unglaublich freue. Ich weiß von einer anderen Regiepersönlichkeit, wo ich schon weiß, dass ich mit ihr arbeite, mit der ich auch am Schauspielhaus Hamburg gearbeitet habe, wo ich mich auch super drauf freue. Also, schöne Sache am Horizont.
Wenn es so investigative Leute gibt, die werden jetzt sofort bei Wikipedia gucken. Und wer könnte das sein?
Du hast nichts verraten. Das könnten viele sein.
Viele sein, weil du sehr viel gemacht hast. Vielen Dank, dass du heute Abend bei uns warst. Grüß Matthias Brandt.
Hab
tolle Vorstellungen und gucken Sie sich Warten auf Godot an am Berliner Ensemble. Und alles andere, was du noch spielst, Gittersee und 1984 und was es noch alles gibt. Vielen Dank.
Danke, Marion.
Dankeschön. Paul Herbig war bei uns. Danke.